Markus 6, ab Vers 34 bis 44. Das ist eine Geschichte, die vielen sehr bekannt sein dürfte. Matthias hat auch vor gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, darüber auch schon mal gepredigt. Aber das macht ja nichts. Markus 6, 34 bis 44. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum lehrte er sie lange. So vergingen viele Stunden. Da kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Es ist eine einsame Gegend hier und es ist schon sehr spät. Schick doch die Leute weg, dann können sie in die umliegenden Höfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete: Gebt doch ihr ihnen etwas zu essen. Da sagten sie zu ihm: Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Jesus fragte: Wie viele Brote habt ihr dabei? Geht und seht nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie: 5 und 2 Fische. Dann ordnete Jesus an, alle sollen sich in Gruppen zum Essen im grünen Gras niederlassen. So setzten sich die Leute in Gruppen zu 100 oder zu 50. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, die sie verteilen sollten. Auch die 2 Fische ließ er an alle austeilen. Die Leute aßen und alle wurden satt. Danach sammelten sie die Reste von Brot und Fisch, die sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Es waren 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Herr, wir danken dir, dass du redest. Wir danken dir für dein kostbares Wort. Und wir beten, dass du uns jetzt im Reden, im Hören leitest. Heiliger Geist, sei du mitten in dieser Predigt. Wirke das, was du wirken möchtest. Tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Also, gebt ihr ihnen zu essen, sagt Jesus. Ich werde jetzt nicht darüber sprechen, dass eine lange Predigt ein Ausdruck von Mitgefühl ist, sondern ich möchte darüber sprechen, dass Jesus dich und mich gebraucht, den Segen, den wir empfangen, weiterzugeben. Wir haben es gerade gesungen, die Barmherzigkeit, die wir empfangen, weiterzugeben. Die Liebe, die wir empfangen, weiterzugeben. Jesus sieht Menschen, die hungrig sind nach Brot, aber mehr als das, verschmachtet wie Schafe ohne einen Hirten, hungrig nach Wahrheit, hungrig nach Sinn, hungrig nach Frieden. Und Jesus fängt an, sie satt zu machen, indem er ihnen sein Wort gibt und indem er ihnen dann auch Brot gibt. Und er sagt dir und mir, im Blick auf Menschen um uns rum, die hungrig sind: Gebt ihr ihnen zu essen. Er möchte Menschen satt machen durch dich und durch mich. Und es geht los damit, dass wir lernen zu lieben, so wie Jesus liebt. Das Erste, was hier passiert, also eigentlich waren die auf Klausur, Jesus und seine Jünger, oder auf so einem Urlaubstrip. Die waren fertig nach dem Einsatz und Jesus hat gesagt: Jetzt ist mal Pause dran, sie fahren mit dem Boot weg und die Leute laufen am Ufer lang und passen die irgendwie ab und sind dann schon wieder da, als sie da ankommen. Also es war eigentlich nicht der Plan. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger irgendwie seufzen. Die schon wieder. Ich weiß nicht, ich habe das von Lehrern gehört, dass eigentlich Schule viel einfacher ist, wenn Ferien sind und keine Kinder da sind. Ich habe sowas Ähnliches von Pastoren auch schon gehört. Aber Jesus ist voll da. Jesus sagt nicht nur, Entschuldigung, ich habe jetzt Urlaub, sondern er sieht die Menschen und er sieht die Menschen mit Augen der Liebe. Nochmal Vers 34. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist, sein Herz wird berührt. Es geht nicht darum, dass er sagt, okay, es ist Arbeit dran irgendwie, sondern es geht los mit dieser Berührung seines Herzens. Das wird hier beschrieben, das wird immer wieder von Jesus beschrieben. Das ist der reiche Jüngling, ja, Diskussion um Reichtum, Armut und so weiter. Aber im Kern ist es, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Das sehen wir immer wieder bei ihm. Er sieht diese Menschen hier nicht als Hindernis auf dem Weg zur Ruhe, nicht als Störenfriede, sondern als Menschen, die ihn brauchen, als Menschen, die von seinem Vater geliebt sind, als Menschen, für die er gekommen ist. Also es fängt an mit, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16. So sehr hat Jesus die Menschen geliebt, dass er sich selber hingibt. Und wenn wir darüber reden, dass Jesus uns in seinen Dienst nimmt, dass wir auch, ja, dass er uns gebrauchen will, um Hungrige satt zu machen, dann will er zuerst an uns arbeiten, bevor er durch uns oder mit uns arbeitet. Und er will uns, mit uns sein Herz teilen für Menschen. Dass wir uns anstecken lassen von seiner Liebe. Also ja, wir dürfen seine Liebe empfangen für uns immer wieder neu. Das ist großartig. Und er liebt dich so sehr. Nicht, weil du irgendwas leistest, nicht, weil du nützlich bist, sondern er sieht dich an mit Augen der Liebe. Das darfst du für dich nehmen. Es gilt dir, egal wer du bist, egal wo du herkommst. Und dann wirst du sehen, es gilt eben auch für den anderen, für deinen Nachbarn, für den Kollegen, für die Menschen an deinem Ort. Und Jesus liebt sie so sehr und er möchte dein Herz bewegen für sie. Und da können verschiedene Hindernisse sein bei uns. Es kann einfach Gleichgültigkeit sein. Also wir haben ja nichts gegen die Leute meistens, aber ich merke das bei mir, wie ja, mir es dann oft doch noch egal ist so sehr. Ich habe genug, ne? Ich habe hier wunderbare Leute und irgendwo ist dann auch mal eine Grenze so. Und ich möchte mein Herz weich machen lassen von Jesus, dass ich Menschen so sehr, wie er sie sieht. Das heißt übrigens nicht, dass ich überall in jeder Krise und bei jedem einzelnen Menschen dann helfen kann. Da gibt es natürlich Grenzen. Aber dass mein Herz, also dass ich diese Gleichgültigkeit überwinde, dass ich auch die Widerstände überwinde in meinem Herzen, die ich vielleicht gegen bestimmte Menschen oder bestimmte Gruppen von Menschen habe. Kannst du für dich selber überlegen. Das für jeden werden das andere sein, vielleicht. Ja, du sagst, nee, also die nun gerade nicht. Und Jesus sagt, die gerade. Ich möchte lernen, Menschen mit seinen Augen zu sehen. Diesen Augen der Liebe. Ich will dir nicht so nahe treten, aber mir scheint es, dass wir viele Christen unterwegs sind in dieser Welt, dankbar sind für das, was sie von Gott empfangen, aber sich auch freuen, wenn sich da mal einer bekehrt, zu Jesus kommt. Aber faktisch ist es für uns doch optional, dass Leute zum Glauben kommen. Also wenn es nicht passiert, also Professor in Gießen an der FTH hat eine große Studie gemacht über missionarische Wirksamkeit von Gemeinden und hat festgestellt, in freikirchlichen Gemeinden in Deutschland kommen im Durchschnitt in jeder Gemeinde 0,7 Menschen zum Glauben. Also pro Gemeinde 0,7 Menschen. Da hast du ein paar Gemeinden, die räumen richtig ab Und dann hast du dann dafür viele andere Gemeinden, wo überhaupt nichts passiert oder eher Leute weggehen. Und ich nehme nicht wahr, so im Volk Gottes, dass es total die Menschen, die Christen in Unruhe versetzt. Einige ja. Ich möchte dazugehören. Ich möchte, dass wir dazugehören. Sagen, das kann doch nicht wahr sein. Gott will doch mehr tun. Ich wünsche mir, dass Jesus unsere Herzen da berührt und verändert. Und wenn dein Herz schon dafür brennt und du voll unterwegs bist, preis den Herrn. Aber ich glaube, wir können da wachsen. Lieben, wie Jesus liebt. Und dann sehen wir hier in der Geschichte, die Jünger haben einen Blick auch für das, was Not tut, was Bedürfnisse sind. Ganz praktisch. Ja, Jesus predigt und dann kommen die Jünger irgendwann und sagen so, die Leute müssen jetzt mal was essen. Schick die doch weg, dass die sich irgendwo was besorgen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr Motiv war, ob das jetzt die Fürsorge in erster Linie war oder ob die einfach auch selber jetzt mal Feierabend haben wollten. Das erfahren wir nicht. Aber diese Analyse, was ist denn nötig, die brauchen wir. Ganz praktisch, das ist nicht irgendwie ungeistlich oder so, mal hinzugucken, was ist denn die Situation und wo brennt es denn und wo fehlt es denn? Und welche Probleme gibt es um uns rum? Und es ist gut, darauf zu gucken. Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Und wir dürfen, das Wunderbare, was ich liebe daran, eine der vielen Sachen, die ich daran liebe, Christ zu sein, ist, dass wir Realisten sein können. Wir brauchen nicht die rosa Brille. Wir können Realisten sein und trotzdem voller Hoffnung. Ja, also wenn du in der Welt rumfragst, Realismus heißt meistens irgendwie, es ist alles mies und so und du musst dir die Welt doch nicht schönreden. Es ist doch alles eine Katastrophe. Aber als Christen können wir realistisch sein und trotzdem hoffnungsvoll. Weil wir sagen, wir akzeptieren die Diagnose, also die Beschreibung des Zustands, aber wir akzeptieren nicht die Prognose. Ja, wir akzeptieren die Diagnose, aber nicht die Prognose. Also wir können die Welt angucken, wir können sagen, aha, Säkularisierung schreitet fort, immer weniger Leute, wenn du Statistiken glauben kannst, haben irgendwie ein Interesse an überhaupt spirituellen Dingen. Früher haben wir gesagt, naja, wir leben zu bequem, es gibt so nicht die Erschütterungen, die Leute vielleicht mal zum Glauben bringt. Die letzten 10, 15 Jahre haben wir jede Menge Erschütterungen gehabt in Deutschland, in Europa. Und es scheint trotzdem die Leute nicht unbedingt zu Jesus zu bringen. Kirche erlebt Vertrauensverlust und die Leute gucken dann nicht, ob das jetzt katholisch, evangelisch, Baptisten, Ansgar, sonst was ist, sondern das ist einfach Kirche. Da sind wir immer mit drin. So, und so weiter. Das kann man ja fortsetzen. Da gibt es Studien drüber. Und wenn man sich dann die Prognosen anguckt, die in diesen Studien sind, die sagen, okay, diese Linie, die geht dann immer weiter oder so oder so oder sackt auf jeden Fall immer weiter ab. Und ich sage, ja, wir schauen die Diagnose an. Es ist wichtig, dass wir wissen, in was für einer Welt wir leben. Manche Leute denken immer noch, sie sind im christlichen Abendland. Und sagen, nee, das ist, wenn es das mal gab, dann ist es lange her. Aber wir müssen nicht die Prognose teilen, weil wir einem Gott dienen, der Tote auferweckt. Amen. Also, Gott ist noch nicht fertig. Sarah Brewer, eine Brasilianerin, die in Italien Gemeinde gründet, sagte in Korea auf dem Kongress, wo ich letztes Jahr war, einmal um die Welt, Europa ist nicht postchristlich, Europa ist pre-revival, vor der Erweckung. Das war nicht die Diagnose, das war eine geistliche Prognose, eine prophetische Prognose und das will ich gerne ergreifen. Aber diese Diagnose, was wird denn jetzt gebraucht? In dem Fall hier konkret Essen, Pause für die Leute. In unserer Situation noch viele andere Dinge und bei deinem Nachbarn oder bei dem Menschen, den du triffst, ist es gut, wenn du hinguckst. Was braucht der denn jetzt? Und dich da auch leiten lässt. Und ja, einfach schaust, was sind jetzt konkrete Bedürfnisse? Es Braucht er das, dass ich dem was von meiner Hoffnung erzähle? Oder braucht er erstmal eine warme Suppe? Also ganz einfach gesagt. Ne? Das Entscheidende und was uns von hoffnungslosen Realisten zu hoffnungsvollen Realisten macht, ist, dass wir mit der Analyse, mit der Diagnose zu Jesus kommen. Dass wir nicht alleine damit bleiben und versuchen, das alleine zu lösen. Jesus sagt ja zu den Jüngern übrigens auch nicht, ja, warum kommt ihr zu mir, macht das, klärt das doch alleine. Sondern es ist gut, dass sie zu ihm kommen, werden wir gleich noch sehen. Sie sehen, was Not tut und damit gehen sie zu Jesus. Und das wollen wir tun. Wenn du eine Not um dich herum siehst, geh nicht in Aktivismus, sondern geh erstmal zu Jesus. Und dann wird er dich senden, dann wird er konkret dir Schritte zeigen. Vielleicht ist dein konkreter Schritt zu beten. Vielleicht ist dein konkreter Schritt auch sehr aktiv on the ground zu werden. Beten ist auch sehr aktiv, aber du weißt, was ich meine. Sie bringen das zu Jesus und sagen, was Not ist. Und dann gibt Jesus ihnen das zurück und fragt, was habt ihr? Jetzt kommen wir ins Spiel. Oswald Chambers war ein Prediger vor über 100 Jahren. Mein Äußerstes für sein Höchstes kennt ihr vielleicht. Gibt so ein Andachtsbuch-Klassiker. Ist auch noch käuflich zu erwerben. Der hat mal gesagt, wir können nicht tun, was Gott kann. Ja, logisch. Wir können nicht tun, was Gott kann. Und Gott wird nicht tun, was wir können. Wir können nicht tun, was Gott kann. Und Gott wird nicht tun, was wir können. Es gibt im Reich Gottes eine Arbeitsteilung. Gott ist aktiv, aber wir sollen auch aktiv sein. Faszinierend ist für mich überhaupt, dass Gott uns dabei haben will. Also er könnte mit vollem Recht sagen, Alex, lass mal gut sein, ist nett, dass du helfen willst, aber du bringst mir hier nur alles durcheinander. Ich kann das alleine viel besser. Stimmt, kann er, ja. Aber er will, er hat es so erwählt, dass er durch uns wirken will. Und bestimmte Dinge tut er in aller Regel nicht einfach per Wunder, sondern durch Menschen hindurch. Das ist auch ein Wunder, aber andere Art. Also wir können nicht tun, was Gott kann. Es gibt Dinge, wenn du dir die auflädst, dann wirst du einfach in die Knie gehen. Du sagst, nein, du kannst das nicht tragen, du sollst es auch gar nicht tragen. Diese Krise jetzt zu lösen, dieses Problem zu lösen. Sagen wir auch, wenn Menschen in die Seelsorge kommen oder so, der Seelsorger ist nicht der, der dieses Problem jetzt löst. Sondern der kann uns sagen, hey, wir gehen jetzt gemeinsam zu Jesus, wir schauen in sein Wort, wir beten zusammen und wir brauchen es aber, dass Jesus handelt. Manchmal reden Christen davon, dass wir Gemeinde bauen oder sogar, dass wir Reich Gottes bauen. Aber Jesus sagt, ich, Jesus, will meine Gemeinde bauen. Und übrigens, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist was, was er macht. Er baut seine Gemeinde. Jesus sagt, wir sollen beten, dein Reich komme. Nicht, wir sollen das Reich Gottes irgendwie selber bauen. Also historische Daumenregel, wenn Menschen versucht haben, das Reich Gottes selber zu bauen, ist meistens was ziemlich Höllisches bei rausgekommen. Jesus sagt, er breitet sein Reich aus. Also, wenn wir behaupten, wir würden das tun, das ist eigentlich Anmaßung. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Mose. Das hat letztlich dazu geführt, dass die ziemlich lange in der Wüste bleiben mussten. In 4. Mose 20, wo er mit dem Stock gegen den Felsen schlägt und ausruft, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Gott gibt dann Wasser an der Stelle, aber es ist natürlich nicht Moses eigene Gewalt, eigene Kraft. Und ja, Gott ist nicht amused an der Stelle. Wir können nicht tun, was Gott kann. Es ist gut, wenn wir sehen, okay, das ist deine Aufgabe. Ich kann niemanden heilen. Gott ist der Herr, dein Arzt. Und er will uns auch im Heilungsdienst gebrauchen, ja. Aber er heilt. Aber dann die andere Seite, Gott wird nicht tun, was wir können. Was ist unser Auftrag? Matthäus 28 macht zu Jüngern. Macht Menschen zu Jüngern. Also führt sie auf den Weg mit mir. Führt sie, macht sie zu Nachfolgern von Jesus, so wie ihr Nachfolger von Jesus seid. Oder Apostelgeschichte 1. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das ist die Voraussetzung. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Zeugen, die von dem berichten, was sie mit Jesus erlebt haben. Wer Jesus ist. Also Menschen zu Jüngern machen, Zeugen sein. Seit Himmelfahrt ist nicht davon die Rede irgendwo, dass Jesus das tut. Dass Jesus Menschen zu Jüngern macht oder dass Jesus selbst als Zeuge auftritt. Ja, der Heilige Geist ist Zeuge in den Gläubigen und so, das ist nochmal ein Thema für sich. Aber das ist jetzt etwas, was die Nachfolger von Jesus tun. Also wir hören dann manchmal so Geschichten, dass Leute durch Träume und Visionen zum Glauben an Jesus kommen, vor allem in muslimischen Regionen hört man das oft. Und ich feiere das sehr. Manchmal gibt es aber dann so ein Missverständnis und ich habe also den leisen Verdacht, dass manche diese Storys so gut finden, weil sie denken, okay, dann sind wir aus der Nummer raus. Ja, Jesus macht das selber, der erscheint dem im Traum und dann muss ich nicht irgendwo nach Marokko gehen und von Jesus erzählen, der taucht da alleine auf. In der Regel, was ich gehört habe von diesen Träumen, ist, dass die dann enden mit und jetzt geh in die Stadt und da ist jemand, der wird dir mehr sagen über mich. Der wird dich mit auf den Weg nehmen, in die Nachfolge, zum Jünger machen. Also, Jesus nimmt uns das nicht ab. Das ist der Auftrag, den er uns ja gibt. Menschen in die Nachfolge führen, versteht ihr? Und das ist so ein Muster, was sich durchzieht. Also manchmal macht ja Jesus so Dinge, die einmalig sind, sage ich mal. Oder ne, also irgendwie bei Heilungswundern, da hat er immer eine andere Methode, manchmal gar nicht so appetitlich oder so. Da ist da nicht eine Regel drin, dass man das auch so machen soll. Aber das hier ist ein Muster, dass Jesus dich fragt, dass Gott dich fragt, was hast du denn schon von, und was hast du schon, ist ja, was hast du von mir schon empfangen? Denn das, was wir haben, haben wir von niemand anders als von Gott. Ja, was ist in deiner Hand? Schaut, was ihr habt. Wie viele Fische habt ihr? Fragt Jesus. Das ist eigentlich lächerlich wenig, muss man sagen, für diese Menschenmenge. Organisiert schon mal Tischgruppen, auch wenn ihr noch nichts zum Austeilen habt gerade. Ist auch ein Glaubensschritt, ne? Bau ein Boot mitten in der Wüste, sagt Gott zu Noah. Fang schon mal an. Was ist in deiner Hand, fragt Gott Mose. Kennt ihr die Geschichte? Er steht am Meer, vorne Meer, hinten Armee. Was ist in deiner Hand? Ja, da ist sein Wanderstab. Wie soll das helfen? Elisa sagt zu der Witwe, geh zu deinen Nachbarn, lass dir leere Gefäße geben. Und die Witwe denkt, leere Gefäße habe ich selber, das ist ja das Problem. Ich habe nichts. Füllt die Tongefäße mit Wasser, sagt Jesus zu der Hochzeitsgesellschaft in Kana. Aber Wasser haben sie eigentlich, es fehlt ja Wein. Also was soll das? Aber immer wieder geht Gott, geht Jesus zu dem, was wir haben. Und sagt, nimm das in die Hand. Nimm das, was du schon empfangen hast. Ergreife das, was ich dir gegeben habe. Merkt ihr, das ist ein Muster. Das Wunder ist dann das Gebiet Gottes. Das tun wir nicht. Und erst recht, wenn du solche Glaubensschritte gehst, sagst, setzt euch schon mal hin, gleich gibt's was zu essen. Jesus, jetzt musst du echt was tun. Also da merkst du umso schmerzlicher, wie abhängig du bist. Wir sind ja gerne so in diesem Komfortbereich, Komfortzone unterwegs, wo wir das auch selber hinkriegen. Ja, also kannst einen schönen, wenn du das kannst, kannst du einen schönen Spieleabend organisieren, wo Leute, die Spaß an Spieleabenden haben, Spaß haben. So, das ist voll im Rahmen unserer Möglichkeiten. Da passiert aber an und für sich auch noch nicht unbedingt sofort geistliche Frucht dann. Das, was wirklich zählt im Reich Gottes, sind alles Dinge, die wir nicht können. Bin ich mir als Pastor sehr bewusst. Ja, ich kann Worte machen. Ich kann die Hand auf jemanden legen, physisch. Ich kann irgendwelche Zusammenkünfte organisieren. Aber dass jemand berührt wird vom Geist Gottes, dass jemand Heilung erfährt, dass jemand Veränderung durch das Wort Gottes erfährt, das entzieht sich komplett meinen Möglichkeiten. Das ist sehr ernüchternd. Ja, mancher macht dann gerne als Hobby irgendwie Handwerk oder Rasenmähen oder so, weil siehst du wenigstens, was du machst. So. Aber hier ist es gerade diese Haltung, sagen, hier bin ich, hier gebe ich dir, was ich geben kann. 5 Brote, 2 Fische. Und jetzt musst du kommen, sonst gibt es nichts. Wir haben keinen Plan B. Okay, dann machen wir es doch selber. Nein, das gibt es nicht. Wir brauchen dich, Gott. Ohne das Wunder sind diese Dinge, der Stock oder die Tongefäße oder das Boot da irgendwo auf dem Acker, alle nutzlos. Wir brauchen das Wunder. Aber Jesus tut die Wunder eben nicht im luftleeren Raum. Also Manna vom Himmel gab es dann nach dieser Stein- und Wassergeschichte für 38 Jahre oder so, aber dann nicht mehr. Und an dem Punkt, wo die Israeliten im Land waren, das erste Mal ernten konnten, hörte das Manna auf. Und mir ist nicht bekannt, dass es irgendwann wieder kam. Dass also die Gebetserhörung einfach vom Himmel fallen. Wir lieben diese Geschichten, wo dann plötzlich Geld im Briefkasten steckt oder ne, so Gott wunderbar versorgt. Aber irgendwer ist vom Heiligen Geist berührt worden, da Geld in den Briefkasten zu stecken. Ich glaube, in der Regel ist das Geld nicht einfach da materialisiert aus dem Nichts. Sondern Gott hat eins seiner Kinder bewegt, das da reinzutun. Ja, und dann braucht es Leute, die sich tatsächlich bewegen lassen. Das nehmen, was Gott ihnen anvertraut hat. Und vielleicht das Wunder werden für jemand anders. Jesus arbeitet in der Regel mit dem, was wir ihm zur Verfügung stellen. Und das Erste, was wir ihm zur Verfügung stellen, sind wir selber. Haben wir vorhin gesungen. Hier bin ich. Denke ich auch, okay, ist nicht viel. Ist nicht berauschend. Aber das ist das, was ich geben kann. Und Jesus hat Freude dran. Mit so einer Gabe, mit so einer Hingabe, dann weiterzuarbeiten. Er sagt, das ist genau das, was ich brauche. Es erscheint uns so unzureichend. Aber das Wunder kommt ja auch von Gott und nicht von dir. Und warte, bis Gott es regnen lässt, Noah. Mose, nimm diesen Stab und streck ihn übers Meer und dann guck mal, was ich tun werde. Fang an, das Öl in die Gefäße zu gießen. Schöpf mal aus den Tongefäßen und bringt es dem Speisemeister. Der wird staunen und ihr werdet staunen. Gebt ihr ihnen zu essen. Erzähl dein Zeugnis, auch wenn es dir stammelnd und irgendwie langweilig vorkommt. Lege deine Hand auf, sprich Heilung in diesen Menschen rein. Und manchmal denkt man selber noch, oh, wie erkläre ich dem gleich, dass nichts passiert sein wird? Und er sagt plötzlich, hey, die Schmerzen sind weg. Weil es nicht du bist. Weil es noch nicht mal deine Glaubenskraft ist, dass du dir 100% sicher ist, dass das gleich funktioniert, sondern weil es Jesus ist, der sich zu diesem zaghaften Glaubensschritt stellt. Sag einem ungläubigen Herzen das Wort Gottes und du darfst gespannt sein, was es ausrichtet. Das funktioniert eben nicht an und für sich, dass ich irgendeinen Stock in die Hand nehme und damit überm Wasser oder so. Sondern das Entscheidende kommt jetzt. Vers 41. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische. Er blickte zum Himmel auf, dankte Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern. Und so weiter. Es gibt so eine liberale Auslegung, dass das eigentliche Wunder hier gewesen sei, dass der Junge mit den 5 Broten und 2 Fischen die anderen inspiriert hat, jetzt auch zu teilen. Und die hatten nämlich in Wirklichkeit doch alle noch irgendwie Butterbrote dabei. Und dann haben sie die auch alle ausgepackt und verteilt. Und das ist natürlich auch wirklich ein Wunder, wenn Menschen anfangen zu teilen. Also ist ja gar nicht schlecht. Nur es ist nicht das, was hier passiert. Es ist eine andere Geschichte. Ja, ist auch schön, aber nicht das, was hier passiert. Sondern Jesus nimmt es. Er dankt dem Vater. Und er gibt es dann wieder. Es geht durch seine Hände. Und das ist das Entscheidende. Diese paar Krümel, die die Jünger liefern können, mit ihren menschlichen Möglichkeiten, die gehen durch die segnenden und dankenden Hände von Jesus und er gibt sie an sie zurück und dann werden Tausende satt. Nur so kann es geschehen. Sonst ist das völlig unsinnig, diese Geschichte. Es funktioniert, weil Jesus. Wir sind sehr gut da drin. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, fein, aber einige von uns sind gut darin, unseren Mangel zu fokussieren. Zu sehen, was wir nicht haben. Wir haben kein Geld. Wir haben keine Leute. Welches Team braucht gerade Mitarbeiter? Alle. Ja? Wir haben kein schönes Gebäude, wie wir es uns wünschen würden vielleicht. Wir haben keine Zeit. Die Leute haben keine Zeit. Deshalb haben wir keine Leute. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, aber wir können lange darüber reden, was wir alles nicht haben und was alles nicht geht. Vielleicht schon mal selber in so einem Gespräch dabei gewesen, also ich ganz sicher. Der Punkt ist, auf dieser Seite des Himmels, auf dieser Seite von Jesus, stimmt das auch meistens. Ja, da sind Ressourcen begrenzt. Aber das Wenige, was da ist, und manchmal ist gar nicht so wenig, und guckt, wie andere arbeiten. Aber wenn es wenig ist, das Wenige, was du hast, wenn das durch die Hände von Jesus geht, da ist Musik drin. Es gibt diese Geschichte von Jonathan, dem Sohn von Saul, dem Freund von David, der sagt dann mal bei so einer bisschen Himmelfahrtskommando zu seinem Waffenträger, in 1. Samuel 14, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Also glaubst du, dass wenn die 8 Brote gehabt hätten, dass Jesus gesagt hätte, okay, dann jetzt kommen wir der Sache schon näher. Oder wenn sie nur 3 Brote gehabt hätten, gesagt hätten, nee, also ab 5 kann ich ein Wunder tun, aber 3 ist echt zu wenig. Nein, es reicht sowieso nicht. Es ist egal. Ja, und wenn du wahnsinnige Glaubenspower hast, nützt es trotzdem nichts, um einen Kranken gesund zu machen, weil das nicht in deinen menschlichen Möglichkeiten ist. Und mit dem viel oder dem wenigen, was du Jesus gibst, kann er was tun. Und das heißt, und das führt mich zu der Erkenntnis, du hast genug. Das, was du hast, ist genug. Glaubst du das? Das, was du hast, was du empfangen hast von Gott, ob das ein Stab ist oder ein Boot oder Brote oder 5 flache Steine aus dem Bach, es ist genug, um den Auftrag zu erfüllen, den Gott dir gegeben hat. Denn Gott ist es, der dir den Auftrag gibt und Gott ist es, der dir die Ausrüstung gibt. Gott sagt nicht zu Noah, rette mal bitte jetzt hier die Menschen, aber keine Ahnung wie oder so. Nein, er gibt auch Anweisungen, da ist auch Material und so. Es ist dann, und dann sagt Gott, es ist genug. Und ich will das im Glauben aussprechen, auch wenn ich unsere Kontostände kenne und so weiter. Wir als Gemeinde haben genug. Extra Kollekte war vorher, ja? Aber ihr versteht das. Wir haben nicht alles, was wir uns wünschen. Ist auch nicht, dass wir jetzt nicht sagen müssten, okay, wir brauchen auch dass wir was lernen, dass wir wachsen, dass wir ja, lernen, wie wir Dinge anders machen können, dass manches Geld auch eben noch nicht bei der Gemeinde ist, sondern noch bei mir oder bei dir und so weiter. Alles geschenkt. Aber wir haben eine Ausrüstung von Jesus bekommen. An Salbung, an Menschen, an einem Gebäude, wo wir uns treffen können, wo es meistens nicht reinregnet. Und das ist genug, um den Auftrag auszuführen, den Jesus jetzt für uns hat. Wir haben das bei den Rangers immer wieder gesehen, oder? Es sind genug Mitarbeiter. Manchmal nicht genug für ganz viele Kinder, aber für die Kinder, die da sind. Und jetzt haben wir so Kinder für, Mitarbeiter für die Kinder, die noch nicht da sind. Wir können jetzt für Kinder beten. Wie großartig ist das? Wir haben genug. Und wenn Jesus uns dann den Auftrag erweitert, wird er auch unsere Möglichkeiten erweitern. Damit ist reich. Glaubst du das? Was wir haben, ist genug. Ich lade euch ein, dass wir im Glauben uns aufmachen zu Jesus. Dass wir ihm unsere 5 Brote und 2 Fische bringen. Und vielleicht denkst du manchmal, okay, es sind aber nur 2,5 Brote und 1 Fisch. Und der ist auch ein bisschen krumm und erbärmlich. Das wird Jesus auch nicht hindern. Es ist ihm nicht zu schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Lass uns das bringen, was wir empfangen haben. Lass uns unseren Part tun. Menschen lieben, Zeugen sein. Menschen zu Jüngern machen. Und ihr Lieben, wir werden staunen, was er tut. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so wunderbar bist und dass du der Wundertäter bist, dass du der Heiler bist, dass du der Befreier bist, dass du der Retter bist, dass du der Versorger bist. Und ich danke dir für diese unglaubliche Ehre, dass du uns gebrauchen willst, dass du durch unseren Beitrag versorgen und heilen und retten willst. Dass wir Teil deines Werks sein dürfen, mit dem, was wir beitragen. Danke für das, was du uns gegeben hast. Wir wollen das ehren. Wir wollen dir die Ehre geben über das, was wir empfangen haben, auch wenn es klein aussieht. Und wir wollen es in Dienst stellen für dich. Und wir bitten dich, Herr, tu du das Wunder. Wir bitten dich, Herr, wirke du. Wir wollen Großes sehen. Nicht, weil wir so großartige Möglichkeiten haben, sondern weil du großartig bist. Und dann wird allen Menschen klar sein, die Ehre gehört nicht uns, sondern die Ehre gehört dir, denn du hast es getan. Danke, Jesus. Amen.